Menschen sterben an einer mysteriösen Krankheit. Keiner weiß warum. Und das über Jahre hinweg. Als Anfang der 80er Jahre die ersten Fälle von AIDS auftauchen, ahnt noch fast niemand, diese Krankheit wird die Welt verändern. Wir treffen heute bei 11KM einen Mann, der Mitte der 90er Jahre lieber gestorben wäre, als die damaligen Medikamente gegen AIDS zu nehmen. Sarah Fischbacher vom BR hat für den Podcast I Will Survive zur AIDS-Krise recherchiert und erzählt, warum Martin heute trotzdem noch lebt und warum HIV noch immer nicht verschwunden ist. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 24. Juni. Und diese Geschichte beginnt in einem Wartezimmer.
Diese wochenlange Warterei, bis das Ergebnis dann da war, das waren furchtbare Tage.
Martin sitzt im Gesundheitsamt und wartet auf sein Testergebnis, wird in den Raum geholt und ihm gegenüber sitzt eine Mitarbeiterin, die sagt, wir haben sie getestet auf HIV und ihr Ergebnis ist positiv zurückgekommen.
Ich habe mich infiziert wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Jahres 1993.
Martin Tröps, der ist damals Ende 20, Anfang 30, kommt aus der Oberpfalz, lebt in Nürnberg. Und er hat studiert, er hat soziale Arbeit studiert.
Also ich habe nicht im ersten Moment mich jetzt sterben sehen und krank sein sehen und leiden sehen, sondern ich habe wirklich gedacht, aha, so fühlt sich das also an, wenn man HIV hat.
Wir sind hier im Jahr 1994, als Martin diese Diagnose bekommt. Und er ist ein vergleichsweise junger Mann, der fit ist, der gesund ist und der trotzdem zu dem Zeitpunkt, das muss man mal so klar sagen, ein Todesurteil hier gerade übermittelt bekommt, weil 1994 gibt es noch kein Medikament, das den Ausbruch von AIDS, wozu HIV ja führen kann, verhindert.
HIV-positiv, das heißt, das Virus ist in ihm. Wann bricht die Krankheit, also AIDS, dann bei ihm aus?
Bei Martin ist es so, dass es einige Zeit nach seiner Diagnose dazu kommt, dass er Entzündungen im Rachen, in den Atemwegen bemerkt. Das ist auch typisch für AIDS, also für den Krankheitsverlauf. Er geht damit auch zum Arzt und bekommt dann eben auch die Diagnose, ja, die Krankheit ist jetzt auch ausgebrochen und wir müssen mit Medikamenten behandeln.
Man wusste, es gibt kein Heilmittel, es gibt nur Tabletten, die das rauszögern. Aber diese Tabletten waren bis dahin noch nicht so, dass man gesagt hätte, oh, das sichert mir jetzt das Überleben.
Zu dem Zeitpunkt wirken die Medikamente leider nicht so gut, beziehungsweise wirken sie oft nur für eine sehr kurze Zeit. Das liegt daran, dass HIV ein sehr reaktives Virus ist. Das bedeutet, das mutiert. Und entsprechend schnell kann sich das dann eben auch anpassen an den Wirkstoff. Und wir sehen das vor allem bei diesem allerersten Wirkstoff, der auf dem Markt ist. Das dauert teilweise nur wenige Wochen. Und dann sind leider die Patientinnen und Patienten resistent dagegen. Und die Medikamente können aber die Symptome noch mal ein bisschen zurückdrängen und eben ja den weiteren, den tödlichen Verlauf von AIDS auch hinauszögern. Die Medikamente helfen ihm einerseits, aber die haben vor allem Nebenwirkungen. Und das ist was, worunter Martin ziemlich doll leidet. Also er sagt wirklich, er hatte den ganzen Tag über so einen merkwürdigen Geschmack im Mund oder hatte einen merkwürdigen Geschmack auf der Zunge. Er sagt, ihm war den ganzen Tag über schlecht und schwindelig.
Es waren drei furchtbare Monate, wo ich immer mit mir gehadert habe und gedacht habe, wenn das jetzt die Aussicht ist, die ich habe, um noch möglichst lang zu leben, dann gibt es keinen Grund.
Bei Martin führt es tatsächlich dazu, dass er sagt, das ist so heftig, es ist zwar so, diese Entzündung, die geht zurück, aber das, was ich hier gerade an Nebenwirkungen erlebe, ist krasser als das, was ich durch AIDS erfahren habe. Und er trifft zu dem Zeitpunkt tatsächlich eine folgenschwere Entscheidung.
Dann gibt es keinen Grund.
Also wenn das unter diesen Vorzeichen steht, dann will ich das nicht. Und er entscheidet sich, das Medikament abzusetzen.
Das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Wo ich das dann entschieden habe, dann sterbe ich lieber, war das so eine Befreiung. Glaubst du nicht, also diese Selbstermächtigung, ich muss ja gar nicht.
Also die Nebenwirkungen dieser Medikamente, die sind so schlimm, dass Martin lieber sterben will, als sie zu ertragen. Ist Martin damit ein Einzelfall, dass er die Medikamente von damals so schlecht verträgt, oder kam das öfter vor?
Es ist kein Einzelfall. Wir haben ab 1987 die ersten Medikamente auf dem Markt, aber eines der ersten Medikamente in den USA trägt es den Titel AZT oder AZT. In Deutschland ist es als Retrovir zugelassen. Da gibt es tatsächlich in den USA Menschen, die mit Buttons rumlaufen, auf denen steht I survived AZT. Also die wirklich die Nebenwirkungen dieser Medikamente zu Beginn schlimmer empfinden als die eigentliche Krankheit.
Dann gibt es keinen Grund.
Als Martin erkrankt, Mitte der 90er, da gibt es AIDS ja schon eine Weile. Die ersten Fälle, die wurden doch Anfang der 80er Jahre bekannt.
Der Beginn der AIDS-Krise, von der wir heute sprechen, ist eben so um 81 rum. Da tauchen zunächst in den USA rätselhafte Krankheitsfälle auf, so ein rätselhaftes Krankheitsbild. Und wir haben mit jemandem gesprochen, der das auch gleich zu Beginn in den USA miterlebt hat.
Es ist so früher Nachmittag, wo ein Flugzeug von München direkt nach Boston fliegt, weil ich dann zunächst in Rochester in New York gearbeitet habe. Und das war von Boston leichter zu erreichen als von New York City.
Ein damals junger Mediziner aus München, Dr. Hans Jäger, der hat zu dem Zeitpunkt gerade seinen Doktor gemacht und reist 1981 mit einem Stipendium in die USA und landet dort in New York am renommierten Sloan Kettering Center. Und genau dort tauchen unter anderem diese ersten Fälle von so einer rätselhaften Krankheit auf.
Und da war gleich am ersten Tag, als ich in dieser Klinik war.
Also die hat zu dem Zeitpunkt auch noch gar keinen Namen, sondern so schildert uns das Hans Jäger, er kommt auf die Station.
Da war zu sehen, dass es junge, schwerkranke Männer mit Hautausschlägen und oder schwersten Lungenentzündungen gab.
Und es ist überhaupt nicht klar, außer diesem Krankheitsbild und dass es eben alles junge Menschen sind und mehrheitlich Männer, was diese Menschen gemeinsam haben und was dieses Krankheitsbild auslöst.
Oder wo die Ärzte offenbar keine Möglichkeiten hatten, denen sinnvoll zu helfen.
Wann erkennt man das Muster dabei? Wann erkennt man, dass das eine Krankheit ist?
Das ist eigentlich so ziemlich zu der Zeit, in der Hans Jäger eben dort in den USA ist. Also 1981, 82. Es wird dann auch erstmals als Krankheitsbild beschrieben. Ja. Dieses Krankheitsbild nennt sich, den Namen kennen wir heute alle, AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Also es ist klar, es ist ein Immunschwäche-Syndrom oder eine Immunschwäche-Krankheit. Und Hans Jäger beobachtet zu dem Zeitpunkt, wie eben viele andere Forschende auch, dass es gewisse Muster gibt. Und eines der Muster, das früh festgestellt wird und das Medizinern erstmal eine Stoßrichtung gibt, aber vielleicht auch erstmal nicht unbedingt die richtige Spur, ist eben, es betrifft viele homosexuelle Männer. Das ist der Grund, warum diese Krankheit auch erstmal in den Medien vor allem GRID genannt wird. G-R-I-D, was für Gay-Related Immune Deficiency ist. Und das ist erstmal so eine, ja, aus der heutigen Sicht Falschannahme, dass es eine Krankheit ist, die von Homosexuellen ausgeht. Mhm. Und der Begriff AIDS, der dann eben so ab 1982 ungefähr etabliert ist, der nimmt wenigstens dieses Stigma weg. Und ab diesem Zeitpunkt hat man wenigstens eben ein Krankheitsbild. Aber man kann noch nicht so genau sagen, was löst dieses Krankheitsbild eigentlich aus. Da tappt die Medizin weiterhin im Dunkeln. Und trotzdem läuft natürlich die medizinische Forschung da auf Hochtouren an. Also es ist eine neue Epidemie, die in fast allen Ländern der Welt ausbricht. Die Infektionszahlen gehen drastisch nach oben. Die Sterbezahlen verdoppeln sich bis Mitte der 80er. Und entsprechend arbeitet die Medizin da natürlich auf Hochtouren, will herausfinden, was ist der Auslöser, wie können wir dagegen vorgehen.
Good afternoon, ladies and gentlemen. First, the probable cause of AIDS has been found. We now have a blood test for AIDS. With the blood test, we can identify AIDS victims with essentially 100% certainty.
Gesundheitsministerin Margaret Heckler sagte es den Amerikanern auf einer Pressekonferenz, dass die vermutliche Ursache von AIDS nun entdeckt sei.
Und zwar ist am 26. April 1984 der Öffentlichkeit bekannt gegeben worden in der großen Pressekonferenz, der Auslöser ist ein Virus. Der AIDS-Erreger ist ein Virus. Und rausgefunden haben das zeitgleich zwei Forschungsteams, eins aus Frankreich und eines aus den USA. Die haben eben das erste Mal, heute sprechen wir vom HI-Virus, haben das erste Mal isoliert und haben eben erkannt, aha, das ist der Auslöser, was dann eben tatsächlich zu diesem Krankheitsbild, zu diesen rätselhaften Symptomen AIDS führt. Und vielleicht das einmal kurz erklärt, was dieses Virus eigentlich im Körper anrichtet. AIDS ist eine Immunschwächekrankheit und entsprechend greift das HI-Virus tatsächlich genau die Zellen in unserem Körper an, die für unser Immunsystem total entscheidend sind. Man nennt die T-Helferzellen, das kennt man vielleicht noch, oder präziser die sogenannten CD4-Zellen. Die sind ganz wichtig dafür, dass unser Immunsystem eben reaktiv und stark ist. Und das HI-Virus bindet an die und zerstört die. Und entsprechend ist es so, ein gesunder Mensch hat eine relativ hohe Anzahl von diesen CD4-Zellen. Und bei einem HIV-positiven oder AIDS-kranken Patienten fällt diese Zahl und entsprechend liegt dann auch wirklich das Immunsystem brach und kann sich gegen ganz viele Erreger eben tatsächlich nicht mehr wehren.
Und weiß man dann auch, wie dieses Virus übertragen wird, oder dauert das noch?
Das fällt tatsächlich zusammen. Ab diesem Moment, wo man feststellt, es ist ein Virus, kann man auch sehen, wo befindet sich denn dieses Virus in unserem Körper? Und es ist tatsächlich hauptsächlich in infektiösen Körperflüssigkeiten. Also das HI-Virus ist vor allem in Blut nachweisbar, aber auch in Sperma oder Vaginalsekret, auch in Muttermilch. Da ist es eben besonders häufig vorzufinden in diesen Körperflüssigkeiten. In anderen auch wieder nicht. Beispielsweise Speichel kann das HI-Virus nicht übertragen. Es wird zu dem Zeitpunkt auch wirklich klar, ich kann mich eben nicht über einen Kuss oder über einen Handschlag oder auch nicht über Blut-zu-Haut-Kontakt anstecken, sondern die Hauptansteckungswege sind tatsächlich intravenöser Drogengebrauch oder ungeschützter Sexualverkehr. Und das gilt für vaginalen wie analen Verkehr. Also es kann auch da wieder quasi jeden treffen.
Wie verbreitet ist HIV damals in Deutschland Mitte der 80er Jahre?
Also es sind so um die 3000 Positiven zu dem Zeitpunkt, also nicht Neudiagnosen, sondern die Gesamtzahl, das ist, ja, wir sprechen so von 84, 85 um die Zeit. Das klingt natürlich gar nicht so krass. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, das sind Leute, die dem Tod irgendwie ins Auge sehen müssen, weil sie eben wissen, meine Infektion führt zum Tod, wir haben dagegen eben bisher kein Heilmittel und die Todeszahlen steigen, also man sieht eben wirklich von 1986 auf 87 verdoppeln die sich in Deutschland. 86 sind es 300 Tote, 87 sind es schon 600. Und das ist, glaube ich, einfach das, was zu Angst führt. Und seit dem Zeitpunkt, wo man diese Übertragungswege kennt, weiß man natürlich auch, es gibt Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Und eine simple Schutzmöglichkeit ist eben das Kondom. Und entsprechend nimmt diese Angst mit mehr Wissen schon auch ein bisschen ab. Aber man kann im Endeffekt sagen, diese Entdeckung des Virus 1984 ist eine gute Nachricht für alle, die gesund sind und die bisher keine Infektion haben, weil sie wissen, es gibt Möglichkeiten, auch wenn die nicht unfehlbar sind, sich zu schützen. Aber es ist letztlich, es ändert nichts für diejenigen, die sich zu dem Zeitpunkt schon infiziert haben. So Ende der 80er und vor allem zu Beginn der 90er erreicht die AIDS-Krise wirklich ihren Höhepunkt. Also man spricht so vom Peak ungefähr um 1994 herum. Also in Deutschland sind es zu dem Zeitpunkt 3000 Todesfälle in einem Jahr. Und das ist weltweit das Phänomen. Also wirklich in ganz vielen Ländern, natürlich vor allem auch in den USA, erreichen da eben die Sterbefälle ihren Peak. Und genau in dieser Zeit eben bekommt auch Martin seine Diagnose. Es ist insgesamt so, dass die Neuinfektionen ein bisschen zurückgehen, eben weil man schon weiß, es gibt bestimmte Möglichkeiten, sich zu schützen. Aber trotzdem, also es kommen jährlich noch neue Infektionen dazu und entsprechend nimmt die Zahl der Positiven und die Zahl der Todesfälle zu dem Zeitpunkt einfach, ja, immer noch weiter zu. 1996 im Sommer findet die Welt-AIDS-Konferenz in Vancouver statt. Hans Jäger ist auch dabei. Er fliegt mit Kolleginnen und Kollegen dorthin.
Hans Jäger, das ist der deutsche Arzt, der damals Anfang der 80er in New York die ersten AIDS-Patienten behandelt hat.
Man hört es natürlich im Gebüsch, bevor man zu einer Konferenz fährt, dass es wahrscheinlich dort neue Erkenntnisse zu der Gesamtsituation geben wird.
Wir sind angekommen und alle Kolleginnen und Kollegen gehen in verschiedene Arbeitsgruppen und die treffen sich am Ende des Abends und kommen zurück und sagen, wir haben alle das selber gehört.
Der Warnmoment und der für unsere Patienten der nützlichste Moment waren die ersten Ergebnisse zu Dreifachkombinationstherapien. A, zu der Verträglichkeit, das ist immer das Erste, was beschrieben wird, und B, zu der Wirksamkeit. Und die waren massiv und deutlich denen davor haushoch überlegen.
Und das Medikament, das auf dieser Welt-AIDS-Konferenz in Vancouver vorgestellt wird, ist eigentlich gar nicht so viel anders als die, die wir davor schon kannten, aber es ist eine Kombitherapie aus mehreren Wirkstoffen.
Das war der Durchbruch zu der neuen Generation.
Und eben die Kombitherapie hat dann halt eben diesen Ansatz, die kombiniert mehrere Wirkstoffe und führt dazu, dass sich das Virus im Körper nicht weiter verbreiten kann und sich das Immunsystem im Körper tatsächlich erholen kann.
Das kann man vergleichen mit der Erfindung des Autos oder mit der Erfindung des Internets. Das war vergleichbar mit dem, was wir da in der Therapieentwicklung gesehen haben.
Und das ist eben gerade so diese Kombination, die jetzt wirklich den Durchbruch bringt. Die zielt darauf ab, dass das HIV-Virus dauerhaft zurückgedrängt wird bis unter die Nachweisgrenze. Also Menschen tragen das HIV-Virus noch. Sie können es aber, wenn sie diese antiretrovirale Therapie einnehmen, tatsächlich nicht mehr übertragen.
Das ist der Beginn von einer neuen Ära.
Und unter die Nachweisgrenze heißt, man könnte das nicht mehr nachweisen, dass jemand das hat?
Ja, ist tatsächlich so.
Das heißt, wenn diese Leute dann einen AIDS-Test machen würden, einen HIV-Test, dann wäre der negativ.
Der wäre negativ.
Die Konferenz und der Durchbruch, die war 1996. Martin hat ja seine Diagnose 1994 bekommen, also 2 Jahre vorher. Und als AIDS dann bei ihm ausgebrochen war, da hatte er entschieden, das Medikament gegen die Symptome abzusetzen. Wie geht's ihm denn zu dem Zeitpunkt?
Also er beschließt nicht zu dem Zeitpunkt, wo er die Medikamente absetzt, jetzt sein Leben irgendwie ruhiger oder irgendwie ein bisschen trauriger vielleicht sogar zu gestalten. Sondern Martin ist weiterhin einfach auch jemand, der gerne feiern geht. Und an einem Abend in einem Club trifft er dort tatsächlich seinen alten behandelnden Arzt, also bei dem er das frühere Medikament auch verschrieben bekommen hat.
Und dann sagt er, warum kommst du nimmer? Jetzt sag ich, weil ihr mir so einen Scheiß verschreibt, das kann man doch nicht nehmen, das ist widerlich. Dann schaut er mich an und sagt, gibt doch mittlerweile ganz andere Tabletten, dann komm halt wieder, dann geben wir dir halt was anderes. Sag halt was, warum sagst du nix? So.
Martin weiß erstmal gar nicht, was er sagen soll. Und Martin trägt es erstmal noch ein bisschen mit sich rum, weil er eben diese schlechte Erfahrung gesammelt hat. Und einige Zeit später steht er dann aber bei dem Arzt in der Praxis und fängt dann tatsächlich auch an, diese Kombitherapie, von der Hans Jäger davor schon gehört hat, zu nehmen.
Und das war natürlich dann nochmal eine ganz neue Tür, die dann aufging.
Und jetzt weiß er also von diesem neuen Medikament, er nimmt das, das hilft auch bei ihm. Wie ist es diesmal mit den Nebenwirkungen?
Also die sind sehr viel geringer. Es ist tatsächlich auch so, dass HART, so wird diese Kombitherapie auf Englisch genannt, auf Deutsch ART, antiretrovirale Therapie, so nennt sich diese Kombination aus mehreren Wirkstoffen, auch dafür bekannt ist, dass es gibt Nebenwirkungen, wie bei vielen anderen Medikamenten ja auch, aber dass die beileibe nicht mehr so drastisch sind wie eben diese frühen Medikamente. Mhm. Und es ist schon zu Beginn so, dass Martin mehrere Tabletten nehmen muss. Und natürlich ist diese Krankheit einfach immer noch sein täglicher Begleiter. Also wir haben auch mit anderen Positiven gesprochen, immer wieder erzählt, die Tablette ist auch ein regelmäßiger Reminder, eine Erinnerung daran, dass man eben positiv ist. Aber letztlich sind es zu Beginn 12 Tabletten. Heute, jetzt 2024, nimmt Martin täglich nur noch eine Tablette und kann so gut mit dem HIV-Virus leben, dass er es selber gar nicht mehr übertragen kann. Tatsächlich hat diese Kombitherapie so gut funktioniert bei ihm und auch bei anderen. Das ist jetzt eben die große Errungenschaft von ART, dass das Virus bei ihm unter der Nachweisgrenze ist.
Du, ich lebe seit 30 Jahren damit und es gibt wirklich interessantere Sachen als HIV in meinem Leben. Und sag dann halt, gut, du nimmst jeden Tag eine Tablette, keine Nebenwirkungen mehr, gehst zu diesem oder jenem Arzt. Und der Vorteil ist, dass du jetzt regelmäßig untersucht wirst. Es ist ja sonst eigentlich auch nicht normal, dass man alle 3 Monate eine Blutuntersuchung kriegt, kostenlos.
Und es ist tatsächlich so, dass Martin wirklich jetzt ungeschützt Sex haben könnte, auch über Blut niemanden mehr infizieren kann, weil das Virus eben nur noch in einer so geringen Menge bei ihm vorkommt.
Das klingt für Martin und das Thema HIV jetzt erstmal nach einem Happy End an dieser Stelle, nach dem Motto Ende gut, alles gut. Ist das wirklich so?
Also er hat uns von einem Besuch beim Zahnarzt erzählt, wo der Zahnarzt ihn dann zu einer Kollegin überwiesen hat in eine andere Praxis.
Und als ich bei der dann saß, habe ich gemeint, warum bin ich jetzt eigentlich bei Ihnen? Und dann sagt sie, ne, weil der Schiss hat.
Ich würde ja mal fast sagen, eine Begleiterscheinung oder eines der Symptome von HIV und AIDS ist auch, ja, irgendwie so ein bisschen die Stigmatisierung, die damit einhergeht. Also es ist nach wie vor so, dass viele Menschen natürlich auch immer noch ein Unwissen darüber haben, irgendwie.
Eigentlich könnte der das selber machen. Ja? So, dann hat sie mir den Zahn gezogen und ich war nie wieder bei diesem Zahnarzt und bin einfach zu einem anderen.
Und das ist was, was Martin schon immer wieder erlebt. Also, dass es viel weniger verbreitet ist. Natürlich, man weiß inzwischen mehr über AIDS und HIV, aber ganz aus der Welt ist diese Art von Stigmatisierung nicht.
Wie sind denn jetzt eigentlich heute im Vergleich zu früher die Fallzahlen in Deutschland? Wie viele Fälle von AIDS gibt es überhaupt noch?
Ja, aktuell leben in Deutschland ungefähr 90.000 Menschen mit HIV. Es sind immer noch mehr Männer als Frauen, was nicht für die ganze Welt gilt. Das ist in Deutschland die Situation. Und es sind tatsächlich auch immer noch Neuinfektionen, die dazukommen. So jährlich im Moment sind es immer, glaube ich, so 1.800, 1.900, schwankt so ein bisschen. Wenn man sich den Globus so anguckt, ist die Epidemie oder gibt es die AIDS-Epidemie in vielen Regionen der Welt definitiv noch. Und sie betrifft auch sehr viele Menschen, vor allem im Subsahara-Gebiet. Also dort leben 65% aller weltweit Infizierten. Also wenn man sich ein Land wie Südafrika anschaut, da ist jeder fünfte Erwachsene infiziert. Und weil ich jetzt vorhin gesagt habe, in Deutschland ist die Situation so, es sind immer noch mehr Männer als Frauen infiziert. Weltweit sind es mehr Frauen und Mädchen. Und wenn wir uns das Subsahara-Gebiet anschauen, da sind es vor allem auch sehr viele Kinder, die sich wirklich bei ihren Eltern nicht mal unbedingt durch die Geburt, sondern zum Beispiel auch durch Stillen tatsächlich anstecken bei ihrer Mutter. Und dort in der Region gibt es auch wahnsinnig viele AIDS-Waisen. In der Region ist es immerhin so, dass die Zahlen rückläufig sind. Also da wird sehr, sehr viel unternommen. Internationale und nationale Gelder werden da reingesteckt, um das Ganze natürlich irgendwie zu erleichtern, um den Zugang zu den Medikamenten zu ermöglichen. Da wird viel getan, deswegen sind die Zahlen dort tatsächlich rückläufig. Und dann gibt es andere Länder auf der Welt, wo die Zahlen heute tatsächlich auch noch steigen.
Echt? Wo ist das?
Das ist unter anderem in Russland so, aber auch im Mittleren Osten, in Zentralasien. Und ich würde mal beim Beispiel Russland bleiben, da fand ich das nämlich sehr erstaunlich. Da gab es bis Mitte der 1990er Jahre kaum HIV-Infektionen. Und in den letzten 15 Jahren sind die Infektionszahlen tatsächlich dort stark gestiegen. Es hat verschiedene Gründe. Also einerseits auch da die mangelnde medizinische Versorgung. Also Russland ist ein Riesenland, also hat ja insgesamt 144 Millionen Einwohner. Also es sind fast doppelt so viele wie in Deutschland. Insgesamt 1 Million Menschen sind dort HIV-positiv. Mhm. Und das sind die offiziellen Zahlen. Also es gibt dort das föderale AIDS-Zentrum. Und dieses föderale AIDS-Zentrum hat zum Beispiel 2013 geschätzt, dass nur rund die Hälfte aller Positiven überhaupt diagnostiziert sind. Also diese Dunkelziffer ist echt unschätzbar groß auch, könnte man sagen. Und das liegt eben daran, dass die medizinische Versorgung da tatsächlich nicht so gut aufgestellt ist. Was unter anderem daran liegt, dass die Versorgung dort auch lange von der Weltgemeinschaft finanziert wurde. Also internationale Gelder sind da auch hineingeflossen. Und wenn wir uns die aktuelle Politik in Russland anschauen, haben wir eben gesehen, dass die Putin-Regierung jetzt über mehrere Amtszeiten hinweg ja auch internationale Partnerschaften reduziert hat. Entsprechend bleiben auch diese Gelder aus. Und entsprechend werden vor allem Nichtregierungsorganisationen dann eben auch nicht mehr so gut unterstützt und können eben dann auch gar nicht mehr so viel Aufklärungsarbeit leisten, Tests anbieten. Und natürlich wird dieses Problem auch irgendwie negiert, weil was wir auch über Russland wissen, ist, dass Sexarbeit, Drogenkonsum oder vor allem die Zugehörigkeit zu einer sexuellen Minderheit dort auch stigmatisiert oder sogar kriminalisiert werden. Wer sich zu einer dieser Gruppen zählt, hat dann entsprechend vielleicht auch einfach Hemmungen, zum Testen zu gehen. Und das sind eben, ja, alles Risikofaktoren auch für eine HIV-Infektion.
Was heißt das für uns in Deutschland? Heißt das, wir müssen auch hier aufpassen, dass sich das nicht in eine andere Richtung entwickelt?
Das müssen wir natürlich immer. Also was ich aus der Recherche mitnehme, ist, dass wir in Sachen Aufklärung nicht nachlassen dürfen. Weil für die Infizierten gilt, wer die antiretrovirale Therapie irgendwann mal absetzt, HIV ist nach wie vor nicht heilbar. Mhm. Es ist unter die Nachweisgrenze zu drücken, aber eben ist es nach wie vor nicht heilbar. Soweit sind wir immer noch nicht in der Medizin. Mhm. Und wenn die aufhören, ihre Medikamente zu nehmen, kann sich das auch wieder bei ihnen eben im Körper verbreiten und sie können es auch wieder übertragen. Also wir haben jetzt viel über das Medikament gesprochen, was HIV-Positive selbst nehmen können. Es gibt aber auch Medikamente, die Menschen mit negativem Status nehmen können, um sich vor einer Infektion zu schützen. Das ist die PrEP und die PEP. Also die eine nimmt man davor, prophylaktisch, und die andere nimmt man danach, nach einem Risikokontakt. Aber grundsätzlich, darüber muss ich natürlich erstmal Bescheid wissen. Und das gilt auch in Deutschland. Also ich würde schon den Satz unterschreiben, Aufklärung ist vielleicht die beste Medizin, die wir in Sachen AIDS und HIV haben. Mhm. Und ich finde einfach wirklich schon, das Beispiel Russland ist was, was ja einen irgendwie schon so ein bisschen aufhorchen lassen muss.
Mit HIV kann man mit den entsprechenden Medikamenten nach aktuellem Stand genauso lange leben wie ohne Infektion. Aber es bleibt trotzdem unheilbar. Wird daran denn eigentlich noch weiter geforscht?
Auf Hochtouren. Also es wird vor allem an zwei Dingen geforscht. Einerseits daran, die Medikamente weiter zu verbessern. Mhm. Und gleichzeitig wird auch nach wie vor zu einem Impfstoff geforscht. Und warum es da eben zum Teil Skepsis gibt, liegt daran, dass HIV ein sehr reaktives Virus ist. Mhm. HIV ist ja ein Retrovirus, wie es beispielsweise auch Corona ist. Und vielleicht haben wir es da noch alle im Kopf. Also bei Corona gab es auch Varianten. Also es war auch ein Virus, das sich schnell verändert hat. HIV ist ein Virus, das noch wesentlich schneller mutiert. Mhm. Und im Moment ist so die Hoffnung, die eben auf einem Impfstoff ruht, dass man zu sogenannten breit neutralisierenden Antikörpern forscht, die dann eben womöglich wirklich gegen mehrere Varianten schützen. Und im Moment sind wir aber noch nicht so weit. Im Moment gibt es keinen Impfstoff.
Sarah, vielen Dank dir.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sarah Fischbacher ist mit uns einmal durch die Zeit gereist, auf der Spur des HIV-Virus. Wenn ihr noch tiefer eintauchen wollt in die Anfänge von AIDS, dann hört in die Podcast-Serie I Will Survive von Sarah und ihrem Team rein. Die Serie erzählt von Menschen, die die AIDS-Krise in den 80ern am härtesten getroffen hat, die damals selbst dabei waren und im Podcast davon erzählen. Kann ich sehr empfehlen. Und empfehlen kann ich euch natürlich auch unsere morgige Folge. Die dreht sich nämlich ums Bürgergeld. Sind die ganzen Debatten darum der Anfang vom Ende vom Bürgergeld? Das klären wir morgen bei FKM. Autor der heutigen Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Viktor Veresch, Laura Picerno, Eva Erhardt und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!